Uralt wie die Geschichte der Menschen selbst ist deren Streben, sich durch Musik zu erbauen und zu erfreuen. Die Anfänge waren meist nur rhythmisch und standen vielfach in Verbindung mit dem Götter- und Dämonenkult.
Moment, Moment, Sie respektgebietende Erscheinung. Was machen Sie da eigentlich? Und wer sind Sie? Wie kommen Sie da überhaupt her?
Ich bin der Chronist. Ich berichte vom Fleiß der Menschen, von ihren Künsten und Fertigkeiten.
Lieber Herr, ich glaube, Sie sind hier bei einer falschen Adresse. Der Schulfunk ist nämlich Vormittag.
Junger Mann.
Wieder ein Irrtum. Ich bin kein Schüler.
Darf ich mich endlich erklären? Ich erzähle den Menschen die Geschichte des Handwerks, damit sie erkennen, wer ihnen dient und was sie diesen Handwerkern alles zu verdanken haben.
Du liebe Zeit, das wollen Sie alles hier erzählen? Das wird eine Marathonsendung, wenn Sie von den wackeren Kleidermachern, den süßen Zuckerbäckern und den harten Tischlern und so weiter berichten.
Fürwitziger junger Mann, ich erzähle heute die Geschichte eines Handwerks. Aber wo sind Sie denn eigentlich? Ich sehe Sie ja nicht.
Darf ich es Ihnen erklären? Ich schwebe über den Wolken, über, sagen wir, rosa-roten und grau-schwarzen. Ich bin gewissermaßen der Geist der Zeit.
Geist ist immer gut. Haben Sie Interesse für ein bestimmtes Handwerk?
Ja, sogar sehr. Ich möchte wissen, wann endlich der Installateur kommt. Seit 14 Tagen funktioniert's mit der Dichtung nicht.
Also lenken Sie mich nicht ab. Ich habe hier das goldene Buch des Handwerks. 1000 Künste des täglichen Lebens. Ich schlage eine Seite auf. Was ist es? Die Geschichte des Geigenbaus. Darf ich sie erzählen?
Von mir aus, aber höchstens 5 Minuten.
Ich beginne. Die Kunde von den Instrumenten der Musik bedeutet ein großes Kapitel in der Geschichte menschlicher Kultur. Hier stehen die Saiteninstrumente im Vordergrund. Deren Herkunft und Anfänge liegen völlig im Dunkel. Man weiß neben der uralten, in der Antike viel genannten Lyra auch von der Harfe. Eine Art Vorform der Streichinstrumente, die der spätrömische Dichter und Bischof von Poitiers, Venantius Fortunatus, schon kennt, war die keltische Grotta. Von ihr stammt die deutsche Fiedel. Dann trat die Laute ihre Herrschaft an, die über Spanien von den Arabern zu uns kam. Im 14. Jahrhundert wurde die Laute zum Modeinstrument. Aus ihr entwickelten sich die Violen, die Vorformen der Geigen. Das 15. und 16. Jahrhundert kannte bereits zahlreiche Geigenarten, die später von der Violine verdrängt wurden. Da gab es die Viola da Gamba, die Viola d'Amore, den Violone, die Bassviola, die Vorform des im 17. und 18. Jahrhundert entwickelten Kontrabasses. Die ersten handwerklich erwiesenen Instrumentenbauer waren Lautenmacher. Sie erzeugten auch alle Arten von Violen. Annähernd zwischen 1480 bis 1530 erfolgte die Umgestaltung der Viola zur Violine, die dann mit ihren Nebenformen Bratsche, Violoncello und Kontrabass alle Arten von Vorformen verdrängte und überlebte. Eine vielleicht tausendjährige Entwicklung nahm damit ihren Abschluss.
Verehrte ehrungswürdiger Chronist. Meinen herzlichen Dank. Es war wirklich sehr interessant und ich ziehe meine Einwände natürlich zurück und gebe gerne zu, vielleicht wollen mehrere, die jetzt hören, näher in die Geschichte des Geigenbaus eindringen.
Sehr, sehr löblich. Darf ich also fortfahren?
Nein, Moment bitte. Wissen Sie, ich bin mehr für das Lebendige. Können wir nicht zum Beispiel die Handwerker persönlich sprechen lassen?
Aber dazu brauchen wir ja Mitwirkende.
Aber ich bitte, das ist doch eine Kleinigkeit. Wir alle!
Was ist denn schon wieder?
Was heißt, ist denn schon wieder? Sind Sie bei uns engagiert oder nicht?
Naja, das schon, aber das muss ja nicht gleich in Arbeit ausarten.
Viranek, schauen Sie, Sie werden jetzt benötigt. Sie sind doch Schauspieler.
Naja, bitteschön, in meinem Ausweis von der Gewerkschaft steht das drinnen.
Viranek, passen Sie auf, Sie müssen jetzt einen Geigenbauergesellen spielen, ja?
Eigentlich bin ich ein studierter König Lear. Ich habe in Tulln sogar den Julius Caesar gespielt. Und bei einer Wohltätigkeitsvorstellung bin ich sogar als Zigeunerbaron aufgetreten.
Ach, Sie Guter, bei dieser Vielseitigkeit werden Sie sich sicher auch mit dem Geigenbau vertraut machen können. Viranek, Sie sind ab jetzt der gute Geselle. So, lieber Chronist, einen haben wir. Wen brauchen wir jetzt noch?
Na, wie wär's mit einem Geigenbauer?
Ausgezeichnet, Geigenbauer, herrliche Idee. Hier ist der Geigenbauer. Und hier ist jetzt unser Meister, ein Prachtexemplar von einem Geigenbauer. Darf ich die Herren vielleicht gleich in die Werkstatt bitten?
Gestatten Sie, mein Name ist Viranek. Ich bin Ihr neuer Geselle. Also, gehen wir Geigen bauen.
Haben Sie das Gewerbe erlernt?
Na, Sie werden mir schon zeigen. Aber eines sage ich Ihnen jetzt schon. 40-Stunden-Woche und Überstunden müssen bezahlt werden.
Das bin ich gewöhnt.
Was Weimar für die deutsche Dichtung, was Wien für die Musik der Welt, das war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts für den Geigenbau Cremona.
Ich schlage also vor, gehen wir in eine Werkstatt nach Cremona.
Komm her, Giulio.
Bin ganz Ohr, Meister.
Das Holz der Geige ist bis auf die Decke Ahornholz. Die Decke ist aus Fichtenholz, die Wirbeln, das Griffbrett und Seitenhalter sind aus Ebenholz. Der Steg ist aus Ahorn, der Stimmstock, der Bassbalken. Das Innere der Geige, das ist aus Fichtenholz.
So viel Holz? Und daraus entsteht so herrliche Töne.
Das hängt ganz vom Geigenbauer und vom Geiger ab. Es hat lange gedauert, bis wir hinter das Geheimnis gekommen sind. Aber jetzt ist die Schule von Cremona berühmt.
Ich weiß, die vornehmsten Kutschen aus allen Ländern rasseln über unser holpriges Pflaster. Zuerst wollten sie alle Geigen vom Amati, und jetzt fliegen sie wieder auf den Stradivarius. Wochenlang müssen sie warten, bis sie so eine Geige kriegen. Was haben die Leute eigentlich an dem Stradivarius gefressen?
Das ist ein großer Meister, er kennt das Geheimnis. Ob eine Geige gut ist, das hängt nicht nur vom Holz, aber auch vom Lack und von der Hand des Meisters. Beim Geigenbau wird es nie Maschinen geben, das muss alles mit der Hand gemacht werden.
Ja, und was ist das da?
Na, das ist der Geigenbogen. Der stammt aus Asien. Das erklärt sich daraus, dass das Pferd schon sehr früh in Asien Haustier war und dass das einzig brauchbare Material für die Bespannung eines Bogens die rauen Schweifhaare eines Pferdes sind. Und der Bogen hat für die Entwicklung der Musik große Bedeutung. Erst durch den Bogen konnten Töne von beliebiger Dauer erzeugt werden. Und nur durch den Bogen konnte auch ein Anschwellen und Verklingen auf Saiteninstrument überhaupt erzielt werden.
Das schaust du her.
Da haben wir einige Instrumente. Wollen wir sie erklingen lassen?
Bitte.
Ein Meister im Geigenbau, Giuseppe Guarneri, aus Cremona, hat einen beachtlichen Teil seiner Meistergeigen im Kerker gebaut. In der Fachwelt sind sie als Kerkergeigen bekannt und werden heute tausendfach mit Gold aufgewogen. Guarneri hatte bei einem Trinkgelage Streit bekommen und einen Zechkumpanen getötet. Guarneri wurde zu mehreren Jahren Kerker verurteilt. Die Tochter des Kerkermeisters versorgte ihn mit dem erforderlichen Handwerkszeug und so entstanden diese Meisterwerke.
Jede Geige klingt in ihrer Art anders. Es gibt nicht zwei Geigen, die gleich klingen.
Ja, und wie lange brauchen wir, bis wir so eine Geige fertig haben?
Das kommt darauf an, 1 bis 4 Wochen.
Naja, nur nicht hudeln, sagen wir lieber 6.
Der Fleiß gehört zum Handwerk. Und das Handwerk kann nur leben, wenn der Geselle dem Lehrherrn alles nachmacht, was dieser ihm zeigt. Stradivarius und Guarnerius hinterlassen nicht nur ihre Geigen, sondern auch ihre Schüler. Diese haben die Arbeitsweise ihrer Meister zu befolgen, bis ihre eigene Art zum Durchbruch kommt.
Na und für wen baut ihr zum Beispiel diese Geige?
Na, für den größten Geiger der Welt, für den Maestro Paganini.
Moment, Paganini. Was ist, Herr Chronist? Könnten wir nicht den Paganini persönlich auftreten lassen?
Ihr Wunsch ist mir Befehl. Paganini, erscheine!
Thank you.
Virtuosen waren zu allen Zeiten angesehen und gut bezahlt. Die Klassiker des italienischen Geigenspiels waren Corelli, Vivaldi und Tartini. Niccolo Paganini gilt als der größte und dämonischste Geiger aller Zeiten. Seine internationale Karriere begann in Wien. Metternich hörte ihn in seinem römischen Palais spielen und lud ihn nach Wien ein. Die Begeisterung der Wiener über das Geigengenie Paganini war ungeheuer. Der billigste Sitz im Redoutensaal der Hofburg, wo Paganini seine Konzerte gab, kostete bei fünffach überhöhten Preisen 5 Gulden. Worauf der Wiener Volkswitz die 5-Gulden-Banknoten sofort Paganinerln nannte. Über Nacht wurde es Mode in Wien, sich à la Paganini zu geben. Mit Spazierstöcken, Tabaksdosen, Puderdosen, Handschuhen, Billardstöcken, Bonbonieren, Krawatten. Alles à la Paganini. Nicht zu vergessen Schnitzel, Rostbraten und Gulasch. Auch à la Paganini. Bis August 1828 hatte Paganini in Wien nicht weniger als 20 Konzerte absolviert. Schubert hatte sich von seinen Freunden Geld geborgt, um Paganini hören zu können. Und Grillparzer schrieb unter dem Eindruck eines Paganini-Konzertes folgendes Gedicht. Du wärst ein Mörder nicht, Selbstmörder du. Was öffnest du des Busens stilles Haus und stößt sie aus, die unverhüllte Seele, und wirfst sie hin, den Gaffern eine Lust. Stößt mit dem Dolch nach ihr und triffst und klagst und weinst und zählst mit Tränen ihre blutigen Tropfen. Dann aber höhnst du sie und dich, brichst spottend aus in gellendes Gelächter. Du wärst kein Mörder, Frevler du am Ich, des eigenen Leibs, der eigenen Seele Mörder.
Mir geht es im Augenblick zu schnell. Jetzt sind wir schon bei Schubert Grillparzer. Wie Sie mit der Zeit umspringen, da kennt sich ja der beschlagenste Zeitgeist nicht mehr aus. Wir waren doch gerade in der Geigenwerkstätte mitten im Mittelalter, in Cremona. Und wie hat es in Österreich eigentlich angefangen? Wie ist es in Österreich weitergegangen?
Im deutschen Sprachraum gab es Lautenmacher und Geigenbauer in Straßburg, Mainz, Augsburg, Würzburg, Nürnberg. Von größter Bedeutung aber wurden die aus dem Allgäu, aus Vorarlberg und Tirol. Ein berühmter Lautenmacher im 15. Jahrhundert war Erhard Pöcht aus Arzel in Tirol, der für die Gemahlin von Herzog Sigismund Lauten anfertigte. Und der größte Geigenbauer war Jakob Steiner aus Absam, zwischen Innsbruck und Hall. Er hat in Cremona gelernt und besaß seit 1666 in seinem Heimatort ein Haus.
Sehen Sie, von dem möchte ich zum Beispiel etwas Näheres wissen. Viranek!
Das ist eine Sekretur. Was ist denn schon wieder?
Viranek, Sie sind jetzt aus dem 17. Jahrhundert.
Ha, was Sie nicht sagen, so alt bin ich schon. Da bin ich ja schon 200 Jahre in der Rente.
Also keine Witze, Viranek. Sie gehen jetzt zum Meister Jakob Steiner.
Sehr schön. Wo wohnt er?
Sie haben es doch gehört, in Absam in Tirol.
Und da kann ich ja nicht hingehen, da muss ich ja fahren.
Im 17. Jahrhundert? Mit der Kutsche? Das dauert Wochen.
Na, ich hab's ja nicht eilig. Aber bitte, Sie kennen ja Zaubern, Sie sind doch ein Geist.
Also gut, Viranek, Sie stehen in Absam, in der Werkstätte des Meisters Jakob Steiner.
Was wollt's denn, Fremder?
Bin ich hier richtig beim Meister Jakob Steiner?
Na und?
Na, Instrument von euch hätte ich halt gerne.
Alter Herr, ihr schaut mir gar nicht so aus.
Als wie was, Sir? Sag ich, was ist das für ein Dienst am Kunden, ha?
Ja, da habt's was, spiel's mal drauf.
Ha, spielen kann ich ja gar nicht, ich will's ja erst lernen.
Lernen auf mein Instrument, glaubt ihr, ich baue für Botzer? Raus!
Keckheit, wieso? Ich zahle ja dafür.
Steckt euch euer Geld ein.
Hallo, das ist ja ein grober Mensch. Das. Und dazu bin ich extra nach Tirol gefahren.
Da habt ihr Speck und macht euch auf den Weg.
Speck, wenn ich das nur her mit meiner Galle.
Viranek, sofort zurück nach Wien.
Ich fliege, mein Geist, ich fliege.
Was nun die berühmte Wiener Geigenbauerschule betrifft, so gab es da bereits im 15. Jahrhundert einen Meister Peter als Lautenmacher. Und im 16. Jahrhundert einen Meister Christoph Helm. Ihre wirkliche Höhe erreichte die Wiener Geigenmacherschule im 18. Jahrhundert. Da gab es den Meister Johann Georg Thier, seinen Bruder und deren Nachfolger, die Dynastie Stadelmann. Dann den Wiener Stradivarius, den aus Vils zugewanderten 1754 geborenen Meister Franz Geißenhof. Es gab den Meister Nikolaus Sawicki, der 1860 starb, und Gabriel Lehmböck. Nicht zu vergessen die Familie Leidolf aus dem 18. Jahrhundert. So, ich schlage mein Buch zu. Wir sind bei der Gegenwart angelangt. Der Chronist hat seine Schuldigkeit getan.
Verzeihung, ehrungswürdiger Chronist, aber so können Sie mit mir nicht umspringen. 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, dann wieder Gegenwart. Da wird man ja schwindlig. Ich brauche einen Übergang.
Na, lassen Sie Musik erklingen. Das verbindet die Zeiten.
Herzlichen Dank. Viranek.
Viranek, der macht mich fertig. Ich bin mitten in meiner Freizeitgestaltung. Ich höre gerade die Sendung Radfahrer unterwegs.
Na, Viranek, Musik.
Etwas Originelles brauchen wir, Viranek. Ein Saiteninstrument.
Saiteninstrument? Noch vielleicht am Band Karl May, der hat 240 Saiten.
Ich weiß was. Nehmen wir eine Balalaika, Viranek. Treiben Sie einen Balalaika-Spieler auf.
Was der aufführt mit mir, bitte schön, am Balalaika-Spieler, klein oder groß, schwarz oder blond. Ich habe ja alles auf Lager. Hallo, meine Herren, kann einer von euch vielleicht zufällig Balalaika? Was? Sie spielen nur Domino? Das habe ich mir gleich gedacht. So musikalisch schauen Sie auch aus. Sie? Was, wirklich Sie? Ich hab ihn. Herr Geist, ich hab ihn.
Er soll spielen.
Ja, no. Sie haben es nicht, Sie sollen spielen. Nur spielen. Über die Gage reden wir später. Auch, vielleicht auch gar nicht, nicht wahr?
Und damit wären wir beim Heute angelangt. Viranek!
Der kann ohne mich nicht leben. Was ist denn schon wieder? Wollen Sie jetzt vielleicht einen Trompeter, der Ihnen gleichzeitig die Hosen biegelt oder Ihrem Sohn Unterricht im Nasenbohren erteilt?
Viranek, seien Sie nicht vorlaut.
Aber
Sie besuchen sofort einen Geigenbaumeister und sprechen mit ihm.
Mit ihm reden? Über was? Über das Wetter oder über ein Fußballmatch? Oder?
Also das werden Sie rechtzeitig erfahren. Ich zaubere und Sie befinden sich bereits in der Werkstatt des Wiener Geigenbauers Ludwig Tröstler.
Das ist ein Tempo. Nur wie lange bauen Sie eigentlich schon Geigen?
Ich baue Geigen seit meinem 14. Lebensjahr durch begonnen, diesen Beruf zu erlernen.
Aha. Und bei wem haben Sie eigentlich gelernt?
Bei dem bekannten Wiener Geigenbauer Anton Witt.
Worin besteht die Spezialität der Wiener Schule, bitte?
Es gibt keine Spezialität der Wiener Schule. Der Geigenbau ist international.
Das schau her. Und reparieren Sie auch alte Geigen?
Ja, die Aufgabe des Großwasch-Geigenbauers besteht hauptsächlich darin, die alten wertvollen Geigen im Stand zu halten und zu reparieren. Diese Aufgabe ist ja viel schwieriger als der Neubau, da die Reparatur und die Verantwortung für diese wertvollen Instrumente, die was bis über eine Million Schilling kosten, ja sehr verantwortlich ist.
Donnerwetter noch einmal. Sagen Sie, und wer kauft heute eigentlich noch Geigen?
Ja, Geigen werden gekauft von Berufsmusikern, von Künstlern, auch von Liebhabern, von Kammermusikern.
Ja. Kinder oder so etwas.
Kinder, Schulgeigen auch anfangen, gekauft.
Die erste Gehversuche, weil ich habe immer so kleinere auch gesehen.
Ja, man beginnt nicht? Mit Viertelgeigen beginnt man.
Ja, das schon. Und bauen Sie auch andere Instrumente?
Wir bauen nur Geigen, Cello und Violen. Wir sind nur auf Streichinstrumente.
Nur auf Streich. Das ist sehr
spezialisiert, ja.
Also wenn ich nicht schon so alt wäre, möchte ich vielleicht auch noch anfangen können.
Hm? Ja, wir würden Sie gerne nehmen, wir würden Sie brauchen.
Aber die Nachbarn, die möchten nicht rein.
Thank you.
Das war das Caprice Viennoise von Fritz Kreisler, der ein berühmter Geiger war. Ein Wiener, der von sich selbst sagte, na, was sagte er, Herr Chronist? Geigenspielen oder Roulette spielen, das sind Vergnügen, die ihren Lohn in sich selbst tragen. Virtuosen sind die einzigen menschlichen Wesen, deren Laster geachtet, geehrt, ja sogar gut bezahlt werden. Hat man Virtuosität im Blut, so würde man sogar dafür zahlen, um öffentlich auftreten zu können. Und damit wäre eigentlich die Zeit gekommen, sich mit den Problemen der Geigenbauer ein bisschen zu beschäftigen. Wir begrüßen heute vor unserem Mikrofon den Innungsmeister, Herrn Professor Rudolf Stelzhammer. Guten Abend, Herr Professor. Es ist sehr lieb, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und ich möchte gleich fragen, Herr Professor, wie schaut es denn eigentlich also bei Ihnen mit dem Nachwuchs aus? Ich meine es nicht persönlich, sondern im Rahmen Ihrer Innung natürlich.
Sehr richtig. Es ist sehr viel Interesse vorhanden. Es sind sehr viele junge, begabte Leute, die sich für den Geigenbau interessieren. Der Geigenbau verlangt natürlich das Alter von 6 bis 7 Jahren und Intelligenz, Liebe zum Beruf und auch Geschicklichkeit und vor allem Musikalität.
Nun, Herr Professor, wie lange dauert es denn? Ich meine, wie lange ist die Lehrzeit und wie lange ist die Gesellenzeit? Wie lange dauert es, bis einer Meister werden kann?
Die Lehrzeit ist bei den Geigenbau 3 Jahre. Dann kommt die
Gesellenzeit. Ja, wie lange dauert die?
Dann dauert die ganz sein, so lange, dass er will. Und dann kommt die Meisterprüfung.
Herr Professor, und wie sieht es denn mit der Förderung des Musikunterrichts in den Schulen aus? Da hört man doch, dass da eigentlich sehr viel getan wird, nicht?
Es wird sehr viel von den Schulen der Stadt Wien getan. Es wird sehr viel an der Akademie getan. Es ist ein reges Leben.
Und Herr Professor, wie beurteilen Sie zurzeit die Situation der Hausmusik? Wird eigentlich noch Hausmusik gemacht oder tun die Leute nur noch Schallplatten hören oder wie ist das?
Nein, es wird auch noch ziemlich viel Hausmusik betrieben. Nicht mehr so viel wie vor den Jahren 14, aber trotzdem riesig viel Ambition und ist alles in bester Ordnung.
No, das ist ja fein. Herr Professor, dann möchte ich Sie noch bitten, da wir jetzt die Möglichkeit haben, so vor dem Mikrofon ein bisschen zu sprechen. Wie schaut es denn aus? Welche Probleme gibt es denn, also die großen, nicht? Welche großen Probleme gibt es in Ihrer Branche?
Die großen Probleme sind vor allem, dass noch mehr Musik betrieben wird und dass vor allem die Leute noch vielmehr das Interesse der Leute für Musik noch mehr geweckt wird.
Ja, nun glauben Sie dadurch, dass dieses Interesse geweckt wird, dass sich da dann auch, sagen wir, Leute für das Gewerbe der Musikinstrumentenmacher interessieren würden?
Auch dadurch wird es mehr gefördert, weil die jungen Leute mehr Interesse bekommen und mehr sensibel in die Sache hineinsteigen.
No, drücken wir es ganz, ganz offen mal aus, Herr Professor. Brauchen Sie einen Nachwuchs oder brauchen Sie keinen?
Wir brauchen dringend Nachwuchs.
Ja, das haben wir nämlich so gedacht. Und ist da auch genügend Geld vorhanden? Also ich meine, gibt es genügend Meister, die die Lehrjungen oder die Gesellen heranbilden können?
Vor der Hand haben wir noch genügend Meister, und zwar, wie Sie heute schon gehört haben, sehr gute Meister, die alle Lehrlinge suchen und die wahrscheinlich auch jetzt wieder kommen werden.
Nun, wie schaut es denn bei der Erzeugung selbst aus? Haben Sie da die entsprechenden Rohstoffe? Sind die da, oder?
Die Rohstoffe sind genügend da. Das ist vor allem das alte Holz. Das haben meine Meister genügend.
Ja.
Und moderne Rohstoffe brauchen Sie ja nicht außer Saiten und dergleichen. Das kriegt man vor. Genügend ist genügender Platz.
Und die Bestandteile sind auch
Bestandteile
genügend vorhanden?
Ja.
Nur, Herr Professor, wenn man Sie so hört, denkt man sich, hurra, also das ist einmal ein Gewerbe, wo eigentlich eh alles funktioniert. Haben Sie keine Sorgen auf irgendeinem Gebiet?
Ja, Sorgen haben wir dann vor allem für den Nachwuchs.
Naja, das habe ich ja zuerst gemeint, also den würden wir schon brauchen, was, Herr Professor?
Den würden wir natürlich dringend brauchen.
Ich habe mir da sowas erzählen lassen, also wenn man heute, glaube ich, einen Lehrling oder einen Gesellen suchen würde, glaube ich, müsste man sehr lang suchen, was?
Lehrlinge werden vorhanden sein, aber gute, eingearbeitete Gesellen haben wir natürlich wenig.
Also, meine Herrschaften, Sie haben ja gehört, wie es aussieht im Moment. Eine Frage hätte noch, Herr Professor. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Leih- und dem Mietgeschäft aus? Borgen sich heute noch Leute Klaviere aus oder wie schaut es aus?
Das Leihgeschäft ist ziemlich groß in Klavieren und auch in Geigen ist ein gewisses Leihgeschäft.
Borgen sich die Leute auch Geigen aus?
Ja, auch kleine, ja.
Eine Frage, wann borgt, für welche Zwecke borgt sich jemand der Geige aus? Hat er da Gäste zu Hause und will einmal vorspielen, oder?
Zum Vorspielen und für Gäste und vor allem gute Instrumente borgt man sich gerne aus.
Wie lange werden die so ausgeborgt? Für einen Tag oder eine Woche?
Für eine kurze Zeit. Bei Klaviere natürlich für Jahre.
Klaviere für Jahre?
Ja, wir haben Kunden, die 40 Jahre
das Klavier ausgeborgt. Na, Herr Professor, da kommt es doch billiger, wenn er sich eins kauft.
Er ist damit sehr zufrieden.
Das ist interessant. Das finde ich sehr gut. Für 40 Jahre borgt er sich's aus.
Ja, und sterben auch mit dem gleichen Klavier. Das aber, ist jetzt vorgekommen.
Aber nein. Herr Professor, ich hätte Sie zum Abschluss noch gerne gebeten, um so ein paar schöne Schlusssätze über die Zukunftsaussichten beim Musikinstrumentenerzeuger in Österreich. Denn wenn wir schon den jungen Leuten so ein bisschen Appetit machen wollen und ihnen sagen, wie es da ausschaut, also wie schaut da die Zukunft aus? Wird er da bald reich oder dauert es eine gewisse Zeit?
Na ja, er muss schon sehr viel können und muss sehr fleißig sein. Es ist ja doch ein Kunsthandwerk, nicht?
Ja.
Da kann nicht jeder sofort Künstler werden, sondern er muss Begabung mitbringen, viel Begabung, musikalische Begabung und auch so ein bisschen auch geistige Krebs Begabung. Muss er haben.
Aber ich glaube, also Arbeit wäre genügend vorhanden. Da braucht er sich keine Sorgen machen,
was? Braucht er sich keine Sorgen zu machen.
Schön, meine Damen und Herren, das wär's. Wir brachten ein kleines Gespräch mit dem Innungsmeister, der Geigenbauer, Herrn Professor Rudolf Stelzheimer. Vielen Dank, Herr Professor, und noch einen schönen Abend für heute.
Ich danke, alles und alles Schöne und Gute, meine Herren.
Wiederhören, Herr Professor. Meine Damen und Herren, ich schlage vor, wir hören uns jetzt einmal einen Geiger moderner Art an, ja? Ich meine einen richtigen Jazz-Geiger. Darf ich vorstellen? Toni Stricker. Herr Wieranek, was tragen denn Sie da? Einen Geigenkasten? Sie sind doch gar kein Geiger, Wieranek.
Wissen Sie, was mir der Geigenkasten da schon für Geld eingebracht hat?
Na, so ein wertvolles Instrument besitzen Sie. Gehen Sie, Wieranek, lassen Sie mich bitte mal ansehen. Ja, was ist denn das? Der Geigenkasten ist ja leer.
Nur leer ist übertrieben, nicht? Eine Flasche Mineralwasser ist drinnen, eine Ersatzkrawatte, wenn die meinige fleckig wird von einem Gulaschsaft oder von sonst irgendeinem Schicksalsschlag.
Ja, aber in einen Geigenkasten, habe ich mir sagen lassen, gehört eine Geige, nicht?
Wer sagt Ihnen das, ha? Das ist ja mein Trick, dass keine Geige drinnen ist. Ich will zum Beispiel einen Ball besuchen. Was mache ich? Nimm mein Geigenkasten, gehe zum Balleingang, sag Musik und drinnen bin ich. Ich vergnüge mich den ganzen Abend, ich tanze und die Musiker spielen. Wenn ich eine Geige hätte, müsste ich spielen und die anderen tanzen.
Also diese Geschichte habe ich schon irgendwo gehört. Die haben es von Pawlitzki gelernt. Der hat das einmal so beim Opernball gemacht.
Hat er das? Auch ein Brenderbursch.
Ist er auch genauso hineingekommen. Ja. Aber sagen Sie, wenn Sie da spielen und so weiter, was machen Sie in der Zwischenzeit mit dem Geigenkasten?
Also passen Sie auf. Ich gehe zum Beispiel auf einen Ball, nicht wahr?
Ja.
Ich komme hin, in der Garderobe gebe ich ab. Was glauben Sie, wie die auf meine kostbare Geige zum Beispiel in der Garderobe aufpassen? Einmal war ich auf einem Ball, wie ich zur Garderobe komme, sitzt dort schon der Ballveranstalter, begrüßt mich ehrfurchtsvoll und sagt, ich bitte tausendmal um Entschuldigung, es ist ein Unglück geschehen. Ihre Geige ist nämlich gestohlen worden. Die Garderobenfrau nimmt zufällig den Kasten in die Hand, er geht auf, es ist keine Geige mehr drinnen. Na, wir leisten Ihnen natürlich Schadenersatz. Wir sind ja schließlich versichert.
Aber Veranek, Sie haben doch natürlich das Geld nicht genommen.
Warum nicht? Eine Stradivari habe ich mir natürlich nicht ersetzen lassen. Niemand weiß ja schließlich, was ich gehört. Aber für den Schreck habe ich mir, für den Schreck habe ich mir schon eine kleine Ablese anbieten lassen. Man kann ja die Leute nicht beleidigen.
Wer kommt denn
da? Ich freue mich, Sie zu sehen, meine Herren. Das trifft sich gut. Sie sind Geiger?
Meistergeiger, bitte schön.
Na, ich brauche dringend einen Geiger für Sonntag. Sonntag. Sie kennen doch die 9. Beethoven.
Aber bis zur 12. spiele ich jeden Ton aus.
Veranek.
Ich sehe Sie am Humor.
Ja.
Da sind 100 Schilling Anzahlung.
Danke.
Bitte am Sonntag um 10 Uhr im Musikverein. Ich kann mich verlassen.
Ja, aber kennen Sie noch?
Habe mich gefreut, habe die Ehre.
Ganz
bis Sonntag.
Auf Wieder, auf Wieder.
Nein.
Auf Wiedersehen, ja.
Nein.
Nee?
Das ist nicht möglich.
Was sagen Sie jetzt?
Na, Sie werden doch nicht am Sonntag hingehen.
Natürlich. Freilich gehe ich hin. Leider meine Geige aus und setze mich aufs Podium.
Ja, aber Sie können doch gar nicht Geige spielen.
Das merkt doch kein Mensch. Da sind doch 32 Geigen und nur die übrigen 31 werden doch wenigstens spielen können, nicht?
Wissen Sie was?
No?
Ich gebe meinen Beruf auf.
Aha.
Verschaffen Sie mir einen Geigenkasten.
Ah, Sie können also auch nicht Geige spielen?
Natürlich nicht.
Servus, Kollege.
Clap your hands, slap your thigh, hallelujah. But you can chase the hoodoo with a dance that you do. Let me lead the way, Jubilee today. He'll never hound you, stomp on the ground. Children, come on, clap your hands, slap your thigh, hallelujah, hallelujah, everybody come along, join the jubilee, everybody come along and join the jubilee, clap your your hand, clap your hand, clap your hand.
Meine Damen und Herren, wir bringen jetzt zum ersten Mal in unserer heutigen Sendung eine Quizfrage. Und zwar also Quizfrage, sagen wir eine Heimhörerfrage, für alle jene, die zu Hause jetzt beim Radioapparat gesessen sind und uns zugehört haben. Damit wir Ihnen auch ein bisschen Freude machen, so wie Sie uns Freude gemacht haben durch Ihr Zuhören, stellen wir eine Frage für Sie. Und wenn Sie diese Frage richtig beantworten, dann stellen Ihnen dafür die Volksbanken Beträge und Gewinne in der Höhe von so und so viel Schilling zur Verfügung. Und die können Sie dann bei unserer nächsten Sendung gewinnen. Bei unserer heutigen Frage geht es darum, was kann eine Geige? Kann eine Geige zwitschern? Kann eine Geige Motorrad fahren? Oder kann man auf einer Geige Kunst den Menschen schenken? Die richtige Frage bitte, das heißt die richtige Antwort, schreiben Sie auf eine Postkarte und schicken Sie bis spätestens kommenden Montag unter dem Kennwort Goldenes Handwerk an das Postamt Wien 4 bzw. Postleitzahl 1041 Postfach 700. Ich wiederhole, bis kommenden Montag an das Postamt Wien 4 Postleitzahl 1041 Postfach 700 unter dem Kennwort das Goldene Handwerk. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Es war eine Produktion von Karl Maria Zwerenz. Sie mitgearbeitet hat die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft. Sie hörten im Rahmen unserer heutigen Sendung Burgschauspieler Karl Reyer. Wir brachten Erich Dörner. Sie hörten vor dem Mikrofon Norbert Pawlitzki und Ernst Hagen. Wir brachten ein Gespräch mit dem Bundesinnungsmeister Professor Rudolf Stelzhammer, am Flügel begleitete Norbert Pawlitzki und Heinz Sandauer, es spielte Professor Jaros Schmidt und Toni Stricker. Leute gingen heraus und Leute gingen hinein, Bedienerinnen kamen und gehen, sonst sieht man im ganzen Haus keine, bei der Aufnahme war sie da. Wir glauben Ihnen damit eine nette Sendung gebracht zu haben, wünschen Ihnen für heute noch einen schönen, netten Abend und alles Gute bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Ihr Sprecher, Walter Niesner.